Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Thüringer Lokalrunde, dem Gemeinschaftsmagazin der Thüringer Bürgerradios. In dieser Ausgabe geht es unter anderem um die Ausstellung Fake What in Erfurt. Wir sprechen außerdem gleich über den Steinbacher Zwetschgendeitscher. Und gleich soll es um den Weimarer Friedrich Mauke Verlag gehen. Mein Name ist Jan Witte, schön, dass Sie da sind. Bis vor wenigen Tagen lief noch die Frankfurter Buchmesse. Zu den zahlreichen Verlagen, die dort ihre aktuellsten und auch künftigen Veröffentlichungen vorstellen, zählt auch der noch relativ junge Weimarer Friedrich Mauke Verlag. Meine Kollegin Pauline Rudolph von Radio Lotte Weimar stellt den Verlag vor.
Über den Verlag und dessen Angebot spreche ich jetzt mit André Stör. Er ist jetzt hier bei uns im Studio zu Gast und er ist Geschäftsführer des Verlags. Ja, guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Frau Rudolph.
Ja, Sie schreiben ja auf Ihrer Webseite, dass der Mauke Verlag ja noch ein recht junger Verlag ist. Wann genau haben Sie sich denn gegründet?
Wir haben kurz vor Corona angefangen, damals natürlich nicht wissend, dass es zur Pandemie kommt, und waren dann erstmal ein bisschen gelähmt und haben dann eigentlich 2021 angefangen, Bücher zu machen.
Und in Ihrem Repertoire sind ja ganz viele unterschiedliche Bücher. Sie orientieren sich bei Ihrer Auswahl aber an der Europastraße. Was genau bedeutet das denn?
Also unser Schwerpunkt ist die Belletristik aus Osteuropa, was für uns ein sehr großer Kulturraum ist. Also vom Baltikum bis zum Balkan und auch tief in den Osten hinein. Die Europastraße ist unser Premium-Produkt. Wir folgen der E40. Es ist die längste aller Europastraßen. Sie beginnt in Calais in Frankreich und führt bis in den Osten Kasachstans. Über 8000 Kilometer. In Deutschland ist das die A4. Sie führt also an Weimar vorbei. Und wir haben uns gesagt, wir schauen doch einfach mal, was entlang dieser Straße in den Ländern, die verbunden werden durch die Straße an Literatur, passiert. Und wir bringen diese Stimmen, und zwar ausschließlich Schriftstellerinnen, in den deutschen Sprachraum.
Und Sie haben das ja gerade schon angesprochen, ein besonderer Fokus liegt auf osteuropäischer Literatur, jedoch bewusst abseits von russischen Werken. Warum haben Sie sich dazu entschieden?
Ja, wir schließen Russland aus aufgrund des Angriffskrieges, den Russland gerade führt, aber auch deswegen, weil Russland eigentlich sehr präsent war in den letzten 100 Jahren und wir endlich mal die Stimmen zeigen wollen, die nicht zu finden waren, auch aufgrund der imperialen Tendenzen. Wir haben uns auch dafür entschieden, viel ukrainische Literatur zu bringen. Und auch da haben wir unseren Autorinnen und Autoren versprochen, dass wir keine russischen Stimmen mit ins Programm nehmen.
Und können Sie da vielleicht einige Beispiele nennen? Welche SchriftstellerInnen haben Sie denn so im Programm?
Ganz aktuell, unser Highlight ist Tamara Duda aus der Ukraine mit Donetsk Girl. Das ist ein Roman, der 2014 in Donetsk spielt und die Situation der russischen Invasion damals im Osten der Ukraine aus der Perspektive einer jungen Frau, einer Einwohnerin beschreibt. Also kein Krieg, sondern ein Antikriegsbuch. Wir haben mit Dace Wiekante eine Stimme aus Lettland, die anhand ihrer eigenen Familiengeschichte beschreibt, was es bedeutete, 1940, 1945 besetzt zu werden durch die damalige Sowjetunion und welche tiefe Spuren diese Besatzung in den Familien hinterlassen hat. Ja, wir haben für den Herbst neu geplant Viktoria Amelina, eine ukrainische Autorin, die leider 2023 bei einem Raketenangriff bei einem russischen ums Leben kam. Sie hat einen großartigen Transformationsroman geschrieben, der in Lviv spielt in den Jahren 91 bis 2004 und eigentlich das erzählt, was wir hier im Osten selber auch erfahren haben. Wie geht man mit diesen Brüchen um? Wie orientiert man sich neu?
Und Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Russland war sehr lange Zeit immer sehr präsent in der Literatur. Wie hilft es denn auch ein bisschen, wenn man mehr diese Vielfalt in Osteuropa zeigt, diesen Teil von Europa auch zu verstehen?
Für mich ist das immer noch eine riesige Entdeckung, weil Sie in diesen Geschichten Geschichte erfahren, und zwar in einer Intensität aufbereitet, die Ihnen kein Geschichtsbuch liefern kann. Ich war selber überrascht, wie wenig, obwohl ich in der DDR geboren bin, wie wenig ich eigentlich weiß über unsere Nachbarn im Osten. Und ich erschließe mir das selber jetzt mit unseren Leserinnen und Lesern zusammen anhand der Bücher, die wir machen können.
Zwischen dem Mauke Verlag und der ukrainischen Nationalbibliothek besteht ja auch eine gewisse Zusammenarbeit. Können Sie da vielleicht kurz erklären, wie das überhaupt so zustande kam?
Ja, wir hatten das Glück, dass wir mit einer kleinen Geste helfen konnten, indem wir Bibliothekarinnen von der Nationalen Historischen Bibliothek aus Kiew ein Praktikum an der Anna-Meyer-Bibliothek vermitteln konnten. Und bin sehr dankbar über die Klassikstiftung, dass sie es möglich machte. Das war ein großer Zufall. Wir hatten uns getroffen. Ich war 2022 im September in Kiew, und ein Bekannter hatte mich in die Bibliothek geführt, und die Direktorin sagte, man hat großen Bedarf, die jungen Menschen aus- und weiterzubilden, gerade in der Restaurierung, gerade in der Sicherung von Kulturgut. Und dann ist natürlich Weimar der beste Partner, den man hier finden kann.
Und vielleicht noch zum Schluss die Frage, Ihr Verlag, der wurde ja letztes Jahr mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet, und wir haben es ja am Anfang schon thematisiert, Sie sind auch bei der Frankfurter Buchmesse mit dabei. Wie steht es denn um die Zukunft Ihres Verlags? Was sind denn da für Projekte noch geplant?
Ja, in Frankfurt präsentieren wir nochmal das Donetsk-Girl, weil wir das Glück hatten, dass dieses Buch für die Hotlist der unabhängigen Verlage dieses Jahr ausgewählt worden ist, also ein Preis bekommen hat, was uns als kleiner Verlag sehr, sehr hilft. Und für nächstes Jahr haben wir großartige Stoffe in Vorbereitung, eine belarussische Autorin, eine polnische Autorin und vor allen Dingen viel Poesie, viel Gedichte aus der Ukraine, eine 7-bändige Reihe mit zeitgenössischer Lyrik.
Also einiges auf dem Programm.
Wir haben uns viel vorgenommen, ich hoffe, das klappt alles so.
Ja, das sagte André Stöhr, Geschäftsführer vom Friedrich-Mauke-Verlag, und ich sprach mit ihm über den Verlag, der eben auch in den kommenden Tagen auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sein wird. Ja, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Gespräch genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Strangely untold.
kalte und dunkle Jahreszeit beginnt und beinahe nichts ist jetzt wichtiger als Nahrung für Seele und Körper. Meine Kollegin Joanna Mannel vom Wartburgradio Eisenach ist auf den Spuren einer ganz besonderen traditionellen Köstlichkeit namens Zwetschgendeitscher.
Omas Rezepte sind doch einfach die besten. Sie erinnern einen immer an die Kindheit und lassen uns beim Erinnerungen schwelgen schon ein bisschen das Wasser im Munde zusammenlaufen. In Steinbach, einem Ortsteil von Bad Liebenstein, war ich vor kurzem zu einer Verköstigung eines besonderen warmen Kuchens, der gerade jetzt in der Herbstzeit, finde ich, nicht besser passen könnte. Und zwar der Zwetschgendeitscher. Dieser Zwetschgendeitscher war einfach nur köstlich.
Mmh. Hervorragend.
Oh ja. Mmh. Wirklich mega lecker, finde ich.
Zum Nachmachen. Mir hat er auch prima geschmeckt und so richtig schön saftig und schmandig.
Genau so klang das bei allen, die ihn mitessen durften, den Zwetschgendeitscher. Natürlich wollte ich unbedingt das Rezept dieses noch lauwarmen und besonderen Kuchens haben.
Zwetschgendeitscher. Richtig ausgesprochen, Steffi?
Deitscher ist richtig ausgesprochen, ja. Auf Steinbacher Platt hieß es Quatschedeitscher.
Wunderbar, da haben wir nochmal die richtige Bezeichnung sozusagen. Und der war ganz besonders. Warum, wieso, weshalb? Das erfahren wir jetzt von Steffi. Steffi, kannst du uns ganz kurz sagen, was gehört denn alles in den Zwetschgendeitscher hinein?
Also die Grundlage unter dem Kuchen ist praktisch ein Kartoffelteig. Der besteht zu zwei Teilen aus frischen geriebenen Kartoffeln und einem dritten Teil aus gekochten Kartoffeln. Da kommt Ei hinein, damit er nicht auseinanderfällt. Aber wir machen uns das ja heute einfacher. Wir nehmen einfach die Kloßmasse von Emmy oder von Hänglein oder von Heichelheim. Und da brauche ich zwei Packungen, damit er nicht zu dünn wird. Und noch eine kleine von der dritten Packung auch noch was dazu. Dann kommt darauf, auf diese Kloßmasse kommt Pudding, Vanillepudding. Manche lassen den weg, weil das Obst sonst so sehr hin und her rutscht. Und da er warm gegessen wird, ist das leider sehr riskant, dass das Obst da gleich runterrutscht, wenn man es auf den Teller geben will. Aber ich mache das so, dass ich den Pudding noch drin da gebe, dann kommen darauf die Zwetschgen. Vom Aroma her müssen es schon Zwetschgen sein, nicht Pflaumen, sondern Zwetschgen. Ist beides eine herbstliche Sache, die Kartoffeln und die Zwetschgen auch. Und die werden schön verteilt auf dem Pudding und obendrauf kommt dann eine Masse aus Rahm. Ich habe den Landrahm genommen von Dernbach. Da habe ich zwei Gefäße benutzt, zwei Becher Landrahm, habe da drei Eier hineingegeben, zwei Vanillezucker, einen Rest vielleicht von dem Pudding, den ich übrig hatte, noch dazugegeben und noch eine kleine Menge Zucker, aber nicht zu viel, weil man dann den Kuchen auch nach dem Backen noch zuckern kann obendrauf, wie es einem eben beliebt. Den habe ich dann in den Ofen geschoben und der braucht ziemlich lange. Ich habe den über eine Stunde im Ofen gehabt. Ich habe den ganz hochgeschaltet, erstmal auf 250 Grad. Guck dann immer, und wenn er dann von oben anfängt und wird schön goldbraun, dann habe ich ihn abgedeckt mit Pergamentpapier, dass er nicht von oben verbrennt. Von unten her braucht er eben ein wenig länger.
Man kann also wirklich sagen, das ist eigentlich ein regionaler und saisonaler Kuchengrad, oder?
Ja, ist ein Kuchen für die Herbstzeit oder Vorweihnachtszeit. Wenn eben die Zwetschgen reif sind.
Also ich fand den auch super lecker, gerade weil er warm war. Und diese Kombination aus Zwetschgen und Kartoffelteig, diese Kombi fand ich wirklich faszinierend. Und ich habe mir zum Schluss auch noch ein bisschen Zimt und Zucker drauf gemacht, ne?
Also Zimt passt ja immer zu den Zwetschgen, auch genauso wie zu den Äpfeln. Und wer das gerne mag, der kann das noch damit sich versüßen mit Zimtzucker.
Nachdem das Blech des Zwetschgendeitschers leer war, wollte ich natürlich wissen, wie allen der Zwetschgendeitscher geschmeckt hat. Dazu Ruth und Anni.
Hervorragend, hat ihn Steffi wieder gemacht. Und viele anderen machen ihn etwas abgewandelt, aber genauso gut. Es ist eine Empfehlung zum Nachmachen.
Ja, also mir hat er auch prima geschmeckt und so richtig schön saftig und schmandig, wie er so sein muss. Ja, war sehr schön.
Pures Hüftgold fand ich aber super lecker. Oder? Pures Hüftgold. Was sagen die anderen?
Ich kann Ihnen verraten, dass die Steinbacher Back- und Kochfrauen auf meine Frage, wie es ihnen geschmeckt hat, alle übereinstimmend kräftig genickt haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir ist in den letzten Minuten sprichwörtlich das Wasser im Mund zusammengelaufen. Das war ein Beitrag von Joana Mannel.
In Zeiten, in denen durch KI beinahe alles möglich zu sein scheint, kann man sich im Internet einfach nicht mehr sicher sein, was denn nun wahr ist und was fake. Um das Phänomen und Problem Fake News geht es in der aktuellen Ausstellung Fake What. Die KollegInnen Christine und Asmus von Radio Frei berichten.
Fake What, das ist der Titel einer Ausstellung, die derzeit zu sehen ist in Erfurt im Naturfreundehaus Charlotte Eisenblätter in der Johannesstraße. Und diese Ausstellung rund um Falschnachrichten und Mediennutzung gibt es seit dem 3. Oktober. An dem Tag wurde die Ausstellung eröffnet und an dem Tag mit dabei war Asmus. Wie war es denn für dich? Was hast du dort gesehen an dem Tag?
Also ich war ja da, es war gegen 16 Uhr. Man wurde freundlich empfangen. Wenn man so ein bisschen den Haupteingang sieht, der ist ja gleich hier bei der Haltestelle beim Augustinerkloster hier. Da steht man vor diesem großen roten Tor, da geht man rein und direkt, wenn man nach links schaut, fängt schon die Ausstellung an. Zwei Gänge, man sieht jeweils so ein paar Plakate gerahmt an der Wand hängen mit Inhalten und es fängt gleich an mit einer Definition von, was ist Fake News, wie spricht man Begriff aus, vor allem für ältere Menschen ist ja nicht ganz klar, wie spricht man Begriff überhaupt aus, Englisch sind ja nicht hier, nicht so viele Leute sicher, vor allem je älter man wird und fing eigentlich an mit vielen Bildern, erstmal so Aufklärung, worum geht's, was ist der Rahmen des Ganzen und es war eigentlich recht geordnet das Ganze. Man kann sich so ein bisschen angucken, selbst so ein bisschen Zeit nehmen. Ist jetzt nicht so ein, man geht von einem zum anderen und dann ist man unter Zeitdruck. Man kann sich schön Zeit lassen, jedes einzelne Plakat durchlesen, sich die Bilder, die mit dazu sind, ein bisschen durchgucken. Also war wirklich sehr gut gemacht, die Ausstellung.
Ich nehme mit, es gibt Plakate, es gibt Bilder, die sich dem Thema Fake News nähern. Wie ist die Ausstellung aufgebaut, sodass ich mich da gut zurechtfinde und weiß, wo muss ich lang gehen und welche Informationen finde ich wo?
Also es ist wirklich eine zweigeteilte Ausstellung. Auf der einen Seite, wo man gleich reingeht und dann nach rechts guckt, ist so erstmal Grundlagen, was ist Fake News, was versteht man darunter und so ein bisschen mehr Begrifflichkeiten geklärt, so ja, was versteht man darunter, welche Inhalte werden verbreitet oder welche Ziele haben die Leute. Und wenn man dann mit dem ersten Teil durch ist, kommt man zum zweiten Teil und da sind eher so historische Sachen mit dabei, wie zum Beispiel den Begriff, werden manche Leute kennen, Yellow Press oder im Deutschland die Regenbogenpresse.
Ja.
So die ersten, sagen wir es mal, unseriösen Zeitungen, da ging es los mit so Randolph Hearst, der so diese Billigzeitungen veröffentlicht hat, die auch wirklich auf schlechtem Papier gedruckt wurden, die sind nach kurzer Zeit angelaufen, gelb geworden und da ging es halt los mit so einem historischen Ablauf, mit wie hat eigentlich so sensationelles Berichterstattung begonnen und dann geht es halt wirklich weiter mit, was sind Fake-Informationen, was sind auch zum Beispiel, wenn man im Internetzeitalter unterwegs ist, was sind Trolle? Was machen Trolle? Wie sollte man mit denen umgehen? Oder auch solche Kettenbriefe, die man ja auf Online-Kettenbriefe, die man irgendwie bekommt mit schicke das weiter, sonst passiert das. Sowas ging es dann und vor allem auch am Ende so eine Art von Challenge stand auf dem Bild drauf.
Inwiefern Challenge? Herausforderung?
So ein bisschen den eigenen Medienkonsum zu reflektieren und zu machen, ja, schaff es mal zwei Tage lang nicht auf Social Media unterwegs zu sein oder hast du es heute schon geschafft, nicht irgendwelche Nachrichten zu verschicken? War für mich ein bisschen schwer, weil ich davor nochmal auf meine E-Mails geschaut habe, aber man kann es ja am nächsten Tag nochmal wiederholen und es war so ein bisschen aus der eigenen Erfahrungswelt so angelehnt mit so, ja, was könnte dir selbst im Internet geschehen, weil wenn man einmal im Internet unterwegs ist, auf Trolle kann man des Öfteren stoßen, also Menschen, die dir absichtlich so ein bisschen provozierendere Nachrichten schreiben und dann eigentlich versuchen, dich in so eine endlose Spirale zu verwickeln und eigentlich der Punkt dahinter ist einfach nur, dich aufzuregen. Das ist so ein bisschen, das versteht man so unter Trolle, so ganz kurz gefasst. So ein bisschen der Inhalt der zweiten Abteilung des Ganzen.
Da diese Ausstellung zu sehen ist bei der Naturfreunde Jugend, liegt für mich nahe, dass Jugendliche sich die Ausstellung anschauen. Aber für wen ist die Ausstellung gedacht? Wer soll sich hier im besten Fall mit Fake News beschäftigen?
Also wie ich die Leute da verstanden habe, alle. Da können gerne Kinder mitkommen, da können Erwachsene mitkommen, da können auch Leute in ihren 70ern noch mit hingehen, weil es betrifft ja nun wirklich alle. Und die Ausstellung ist auch wirklich so gemacht, dass es ja für Kinder ansprechend ist. Es sind halt die Poster, da ist Schrift drauf, aber auch nicht zu viel Schrift. Ist relativ kurz gehalten und aber auch alles mit Bildern nochmal ein bisschen versucht zu verdeutlichen. Das ist jetzt nicht so ein reiner, ich stehe vor einem 30x50 Poster und muss mir das Ganze erstmal auf DIN A mit so einer Schriftgröße 12 alles durchlesen. Das ist wirklich große Schrift mit vier Bildern gemacht. Also ist wirklich für alle gut zugänglich.
Für alle gedacht, aber wenn jetzt Jugendliche oder die breite Gesellschaft nicht von allein den Weg findet ins Naturfreundehaus, wo die Ausstellung hängt oder von der Ausstellung erfahren haben, ja, wie kann die Ausstellung weiter oder auch anders genutzt werden, damit Jugendliche tatsächlich auch erreicht werden mit den Inhalten?
Also man kennt es, Jugendliche sind jetzt nicht so ganz immer drauf versessen, in Ausstellungen zu gehen. Vor allem, wenn man dann so im Schulalltag drauf, ja, wir gehen jetzt in eine Ausstellung, da haben jetzt so 50% Bock. Wenn es hochkommt, die meisten haben wirklich keinen Bock, aber die meisten einfach nur so, ja, wir haben keinen Unterricht, interessiert mich jetzt nicht, aber wir gehen einfach hin. Und dafür machen die jetzt von den Naturfreunden selbst organisierte Workshops, wo die Naturfreunde selbst die Schüler und die Lehrer einladen, kommt mal zu uns hin, wir machen da ein paar Workshops. Die richten sich vor allen Dingen an Kinder, so ab der 5. Klasse bis zum Schulabschluss und bis zur 12. Klasse können die jeweils variiert werden. Habe ich mit Julia von den Naturfreunden mal geredet, der einer, die das wirklich da auch mitmacht, also die auch wirklich so Workshop hält, für wen die eigentlich so ein bisschen gedacht sind.
Genau, wir haben unterschiedliche Module entwickelt, die irgendwie alle mit der Ausstellung zusammenhängen, aber eher sich darauf fokussieren, aktiv, interaktiv mit den Teilnehmenden sich zum Thema Fake News zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen und dann immer wieder an unterschiedlichen Stellen auf die Ausstellung zurückzugreifen, vor allem für so Hintergrundinformationen und Denkanstöße, damit die Ausstellung möglichst interessant wird, obwohl das eine sehr textlastige Ausstellung ist.
Das ist ja wirklich so ein, wenn man so Workshops organisiert. So also ja. Einen Workshop für einen Fünftklässler zu machen, ist dann wieder was anderes als für einen Achtklässler oder Elftklässler zu machen. Und da haben wir mal nachgefragt und da kam eigentlich schon bei raus, die machen jetzt nicht denselben Workshop für die Fünftklässler wie für die Zwölftklässler, die versuchen das so ein bisschen zu variieren. Da habe ich mal nachgefragt, wie das so der Gedanke dahinter war.
Wir haben unterschiedliche Altersgruppen. Es gibt Projekttage, 3 Module, die ab der 5. Klasse sind und nochmal 3 Module zu den gleichen 3 Themen, aber eben für ältere SchülerInnen, vor allem so ab der 8. Klasse, je nachdem, wie fit SchülerInnen zum Beispiel in der 7. Klasse schon sind, obwohl sie eigentlich für die Jüngeren die Projekttage erhalten, gibt es immer die Möglichkeit, quasi während des Moduls dann nochmal hochzuswitchen, aber generell sind so die Altersgruppen 5. bis 7. Klasse und dann 8. Klasse bis Schulabschluss.
Soweit der Blick auf das Alter der Kinder und Jugendlichen, die an Workshops teilnehmen können zum Thema Fake News. Von Modulen wurde schon in den Workshops gesprochen. Jetzt, Asmus, nochmal der Blick auf die Inhalte. Um welche Themen geht es denn dann eigentlich konkret in den verschiedenen Workshops für die unterschiedlichen Altersstufen?
Also da waren sie so freundlich, uns auch mal ihren PDF-Flyer mitzuschicken. Und da ist so der erste größere Modulbereich, so Fake News und Algorithmen. Da geht es darum, so erstmal so ganz basal zu klären, was sind Fake News überhaupt? Ich meine, das wird man ständig mit begegnet, dem Begriff, aber was bedeutet das überhaupt? Dann, wo können sie mir überhaupt begegnen? Ich meine, das ist jetzt keine triviale Frage. Und wie können sie sich überhaupt auf meinen eigenen Alltag auswirken? Also wirklich sehr nah an dem Alltag der jeweiligen Kinder, Jugendlichen dran organisiert. Also wenn ich jetzt einen Fünftklässler frage, wo können die mir begegnen, der wird jetzt noch nicht so politikaffin sein wie einen Elf-, Zwölftklässler. Da könnte ich so ein bisschen mehr so auch in eine politische Richtung reingehen. Das ist so ein bisschen dieses Orientieren am Alter der jeweiligen Kinder und Jugendlichen. Der zweite Themenschwerpunkt ist dann eher so eine Selbstreflexion über die eigene Mediennutzung. Da ging es dann eher um, Was ist so die eigene Mediennutzung? Wie kann ich das selbst kontrollieren? Was ist überhaupt eine gesunde Mediennutzung? Und da fand ich ganz interessant, dass es da auch wirklich nicht so ein Workshop ist. Wir sitzen alle im Kreis, aber eigentlich erzählt der vorne mir nur was, was das eigentlich sein sollte, sondern das sind so viele Diskussionsrunden mit. Die Kinder erzählen was von aus ihrem eigenen Leben und dann wird von den Naturfreunden auch so ein bisschen mit in die Diskussion geführt, geleitet und um einem Ergebnis zu kommen.
Es geht da also auch darum, welche Erfahrungen die Kinder, die Jugendlichen selbst gemacht haben und dass sie auch miteinander diskutieren können, mehr als dass ihnen eine Person vorne was erklärt. Okay, über zwei Themenschwerpunkte haben wir gesprochen. Es gibt noch einen dritten.
Ja, das ist dann natürlich das große Thema KI und dann auch noch als Unterbegriff Deepfakes. Das will man auch nicht unbekannt sein, dass man Stimmen, Gesichter, also Gesichter in Form von nicht nur auf einem Standbild, sondern auch in einem Video faken kann. Und das ist natürlich, ja, man erkennt es immer noch einigermaßen gut, aber wenn jetzt ein Kind, was jetzt damit aufgewachsen ist, jetzt nicht so kritisch daran rangeht, ist es natürlich schwierig von alleine zu erkennen, was ein Deepfake ist und was nicht. Und da ist jetzt so der Schwerpunkt im dritten Modulbereich drauf gelegt. Wie kann ich es erkennen und was sind Deepfakes überhaupt? Was ist ja auch ein Begriff, der es mir, hätte ich vor 5 Jahren nicht sagen können, was ein Deepfake ist. Und das ist jetzt erstmal in den letzten paar Jahren aufgekommen und das ist jetzt auch so der Schwerpunkt im dritten Workshop-Bereich.
3 Themenschwerpunkte gibt es und ich habe das so verstanden, dass nicht alle Inhalte schon fest sind, nicht schon vorgegeben sind in den Workshops, sondern Schülerinnen auch ihre eigenen Erfahrungen einbringen können. Wie genau?
Also diese Frage, wie kann ich meine eigenen Medien nutzen mit einbringen, das ist natürlich eine schwierige Frage. Und das ist natürlich, wenn ich die Kinder selbst diskutieren lasse, dann ist natürlich ein einfacher Ansatzpunkt, die mit in Diskussion und mit in die thematischen Schwerpunkte mit einzuführen, als wenn ich jetzt ein vorgefertigtes Modul habe und die sitzen einfach nur dabei. Deswegen ist dieses Orientieren im eigenen Mediennutzungsverhalten, fange ich, glaube ich, für die wirklich der zentrale Punkt. Also ein bisschen, ja, wir bringen die Ausstellung mit rein, wir bringen aber auch eigenes Erleben mit ein, so ein bisschen lebendiger wirken zu lassen. Das habe ich aber auch im Interview mit Julia nochmal gefragt.
Das versuchen wir in allen 3 Modulen in den Fokus zu nehmen, vor allem bei diesem Projekttag, der so auf Selbstreflexion aufgelegt ist, ist es nochmal mehr im Fokus. Das heißt, dort basiert ganz, ganz viel auf dem eigenen Medienerleben der Teilnehmenden, aber auch in den anderen beiden Modulen ist das immer so ein bisschen der Ankerpunkt und immer der Versuch, aus dem, was Leute schon gesehen haben und beobachtet haben, heraus nochmal weiter reinzugehen und zu fragen, was bedeutet das eigentlich?
Wir sprechen über die Ausstellungen und über die Workshops zum Thema Fake News. Wenn jetzt interessierte Schüler, Schülerinnen oder Lehrkräfte zuhören, wie haben die denn die Möglichkeit, an den Workshops teilzunehmen? Beziehungsweise ist das nur für Erfurter Schulen gedacht?
Also wie ich das bislang gesehen habe, ist es noch ein Finanzierungsding, dass die nur auf Erfurt beschränkt sind, weil die Gelder nur für Erfurter Schulen und Schüler beschränkt sind. Aber wenn man zum Beispiel jetzt Erfurter Lehrer oder Schüler zuhören, die können sich auf dem Flyer, den wir rumliegen haben, da ist die Telefonnummer drauf, aber auch die E-Mail-Adresse, da kann man sich einfach an die Naturfreunde wenden. Und wenn man zurzeit noch aus Erfurt ist, eine Klasse hat und sagt, das Thema finde ich interessant als Schüler oder als Lehrer, kann man sich an die wenden. Wie jetzt die genauen Pläne für die Zukunft sind, welche, ob das vielleicht thüringenweit angemarkt sind, ob da jetzt noch Pläne dafür sind, das habe ich Julia auch noch so mit als letzte Frage nochmal gestellt.
Ja, richtig gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall über Anfragen. Wir müssen gerade noch schauen, aufgrund von Fördermitteln arbeiten wir dieses Jahr vor allem im Raum Erfurt. Darüber hinaus versuchen wir gerade, sind wir noch in der Antragstellung für 2026, dass wir dann vielleicht auch thüringenweit arbeiten können. Und eventuell auch dann quasi mobile Angebote machen, wenn Schulklassen nicht die Möglichkeit haben, herzukommen. Da sind wir aber noch nicht ganz sicher, wie sich das finanziell entwickelt.
Sagt Julia von den Naturfreunden. Die Ausstellung ist nicht nur für Schulklassen gedacht, sondern Asmus, wie du es eingangs gesagt hast, die ist öffentlich zugänglich, im Prinzip für alle, die sich dafür interessieren. Wie und wann und wo kann ich mir die Ausstellung denn anschauen?
Also wo ist immer, ist halt bei den Naturfreunden im Johannesstraße 27
127.
127, Entschuldigung. Und eigentlich muss man sich nicht vorher anmelden. Während der Öffnungszeiten, einfach, die man auch online findet, einfach bei denen an die Tür klopfen, nett fragen. Das ist natürlich immer schön. Nicht einfach sagen, ja, ich bin hier, mach mal die Tür auf. Und dann kann man sich die Ausstellung natürlich immer komplett kostenfrei einmal durchgehen. Sie ist recht kurzweilig gestaltet. Man steht da nicht eine Stunde. Es geht eigentlich so 10, 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit man sich mit den Bildern betrachten und mit den Texten, die da mit drin sind, beschäftigen will.
Vom Vormittag bis zum Nachmittag sind auf jeden Fall Personen anwesend und mehr Informationen dann zu den Öffnungszeiten findet ihr auch an der Tür. Asmus, zum Abschluss unseres Gesprächs über die Ausstellung, gibt es was, das du Neues für dich mitgenommen hast, nachdem du dir die Ausstellung zum Thema Fake News angeschaut hast?
Das ist natürlich immer so die Frage, wenn man schon vorher ein bisschen davon Bescheid weiß, ist natürlich mal so ein bisschen Vorwissen, aber dann dieses, wie weit Fake News eigentlich gehen, weil dieses, jemand versendet dir per WhatsApp so einen Kettenbrief und sende den weiter, oh, sonst passiert sonst was. Das hatte ich bislang nicht so wirklich in diesen Begriff Fake News mit reingesetzt, aber das ist natürlich auch irgendwie so eine Form von Fake News, wenn man näher drüber nachdenkt. Das ist so ein bisschen so den Horizont erweitert, wenn man über den Begriff spricht. Das habe ich so mitgenommen aus der ganzen Ausstellung, vor allen Dingen.
Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in das, was du am 3. Oktober gehört hast bei der Ausstellungseröffnung Fake What rund um das Thema Fake News und Mediennutzung. Die Ausstellung ist jetzt ein Jahr lang zu sehen im Naturfreundehaus Schotte Eisenblätter. Vielen lieben Dank, Asmus.
Gerne doch.
Slowly. My cover cracks, crumbles around me. I wake up slowly. My cover cracks, crumbles around me. Plunging in plum-colored sleep, bruises from another dream. Plunging in plum-colored sleep. Plunging in plum-colored sleep, bruises from another dream. Plunging in plum-colored sleep. I wake up slowly. My cover cracks, crumbles around me. I wake up slowly. My cover cracks, crumbles around me. Plunging in plum-colored sleep, bruises from another dream. Plunging in plum-colored sleep. Plunging in plum-colored sleep, bruises from another dream. Plunging in plum-colored sleep. Purple pieces, crack of light, freedom on the road at night. Purple pieces, crack of light. I wake up slowly.
Am 14. November startet in Nordhausen die erste Ehrenamtsmesse. Was es auf dieser Veranstaltung als Besucher und auch als Aussteller zu erleben gibt, darüber berichtet meine Kollegin Auguste Sandner von Radio Enno.
Sie haben ein bisschen Zeit übrig oder Lust, sich zu engagieren, dann kommen Sie doch auf der Ehrenamtsmesse vorbei. Oder Sie sind in einem Verein tätig oder in einer Organisation und suchen noch Menschen, die mitwirken, dann seien Sie doch als Aussteller auf der Ehrenamtsmesse dabei. Wie das funktioniert, was diese Messe überhaupt bringen soll und so, das haben mir Marie Wandt und Franziska Hessler verraten.
Ja, also ich bin Marie Wandt. Ich arbeite im Tinker-Projekt in Nordhausen, speziell in Nordhausen-Ost. Und wir von Tinker bieten eine soziale Beratung an. Das heißt, wenn Menschen soziale Problemlagen haben, können sie sich an uns wenden. Wir versuchen ihnen weiterzuhelfen. Wir machen Projekte im Sozialraum in der Stadt Nordhausen. Und wir sind auch aktiv ein bisschen mit in der Ehrenamtsarbeit.
Und mein Name ist Franziska Hessler. Ich vertrete die Freiwilligenagentur Landkreis Nordhausen. Und in der die Freiwilligenagentur versteht sich als zentrale Anlaufstelle für alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, egal ob jung oder alt, mit viel oder wenig Zeit. Wir bringen Menschen zusammen. Einerseits Vereine, Organisationen, Institutionen, aber suchen auch Freiwillige, die Lust haben, einfach mitzumachen, verschiedene Sachen auch auszuprobieren.
Genau, also die Ehrenamtsmesse ist quasi ein kleines Kooperationsprojekt aus der Freiwilligenagentur, aus Tinker und auch ein bisschen anteilig der Jugendverbandsarbeit, die auch im Kreis Jugendring, unserem Träger sozusagen, angegliedert ist. Und das war eine gemeinsame Idee und wir versuchen das jetzt gemeinsam zu organisieren und auf die Beine zu stellen.
Genau, die Messe ist ganz neu. Wir wollen Vereine, die, was heißt Schwierigkeiten, aber die noch mehr Potenzial suchen, die noch mehr Unterstützung brauchen, die Möglichkeit geben, dass die sich vorstellen auf der Messe, für sich in eigener Sache werben und den Leuten oder Besuchern näher bringen, was der Verein überhaupt macht. Also es geht um Nischenvereine, es geht um grundsätzlich alle Vereine, aber so, es gibt ja Leute, die nicht ganz so in erster Reihe stehen und dem wollen wir aber auch die Möglichkeit geben, sich dort einfach mal zu präsentieren.
Ja, die Messe findet am 14. November 2025 im Jugendclubhaus in Nordhausen statt von 12 bis 18 Uhr. Einfach damit wir möglichst vielen Leuten die Möglichkeit bieten können, an der Messe dran teilzunehmen, die Messe zu besuchen, deswegen auch der Zeitraum. Ja, und wir freuen uns schon drauf.
Genau.
Genau, wir suchen noch nach Vereinen, die sich eben mit ausstellen möchten. Wir haben schon einige Vereine in der Stadt und auch im Landkreis angefragt. Wir haben schon Plakate gedruckt und ausgehangen. Wir haben verschiedene Netzwerkpartner und Partnerinnen genutzt, um das Ganze zu verteilen, die Informationen zu verteilen, eine Einladung zu verteilen. Haben auch schon bei einigen Vereinen angerufen. Aber ich schließe nicht aus, dass uns vielleicht noch der ein oder andere Verein so ein bisschen eben durchs Netz gegangen ist. Und deswegen hier auch nochmal der Aufruf an alle, die sich gerne beteiligen möchten. Meldet euch gern bei uns.
Also als Verein meldet man sich bis zum 1. Oktober bei uns. Einfach anrufen oder schreiben, wenn man gern Aussteller sein möchte. Ansonsten jederzeit gern, auch bis so knapp vorher. Ne? Wir sind voll in der Organisation, es macht gerade auch voll Spaß und ist aufregend. Also von daher gern mitmachen. Was wir außerdem noch suchen, sind Sponsoren, die aktiv auch gern mitwirken möchten, vor allem im Bereich des leiblichen Wohls. Da bräuchten wir wirklich noch Unterstützung, um die Messe einfach für alle angenehm und rund zu gestalten.
Genau, also wir sind ja prinzipiell alle beim Kreis Jugendring angestellt. Dementsprechend kann man sich einfach im Jugendclubhaus unserer Geschäftsstelle melden, beim Kreis Jugendring. Gerne auch beim Kreis Jugendring einfach anrufen auf der Festnetznummer oder per E-Mail an ehrenamt@kreisjugendring-nordhausen.de mit dem Betreff Ehrenamtsmesse und dann meldet sich jemand vom Organisationsteam zurück. Genau, also wir haben natürlich ein kleines Rahmenprogramm geplant, um den Messealltag so ein bisschen auch aufzulockern. Es ist zum Beispiel geplant, dass sich alle ausstellenden Vereine mit einem Mini-Pitch von ungefähr 2 Minuten auf der Bühne vorstellen können, einfach damit man als Besucher oder Besucherin nochmal einen besseren Überblick über die ausstellenden Vereine bekommt, dass man dann vielleicht auch sich schon vorab entscheiden kann, okay, in dieser Nische möchte ich mich gern engagieren, da gucke ich doch mal zu diesem Verein hin. Dann planen wir auch eine kleine Talkrunde, wo wir verschiedene Akteure aus dem Bereich Ehrenamt einladen und da eben auch nochmal ein paar Fragen stellen. Und gern ist auch ein Redebeitrag vom ehrenamtlichen Menschen gesehen, die halt gern einfach über ihr Engagement erzählen möchten, andere motivieren möchten. Ja, und nebenbei planen wir auch noch eine kleine Foto- und Videokampagne mit einer Fotowand zum Thema Ehrenamt, die dann auch während des Messebetriebs die ganze Zeit dabei sein wird und genutzt werden darf.
Einen ganz besonderen Fotografiewettbewerb hat nun der Naturpark Schiefergebirge Obere Saale ausgerufen. Meine Kollegin Amanda Hurley von Radio SRB kennt Einzelheiten.
Professionelle und Hobbyfotografen haben die Möglichkeit, an einem Fotowettbewerb teilzunehmen, der die natürliche Schönheit unserer Region präsentieren soll. Der vom Naturpark Schiefergebirge Obere Saale organisierte Wettbewerb mit dem Titel Zukunft Naturpark steht allen offen, die ein gutes Auge und eine Liebe zur Natur haben. Für Presseanfragen ist Helena Reingen-Eifler zuständig. Sie ist jetzt am Telefon zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Reingen-Eifler.
Guten Morgen.
Können Sie uns bitte den Naturpark Thüringer Schiefergebirge Obere Saale vorstellen?
Ja, der Naturpark Thüringer Schiefergebirge Obere Saale ist ja schon eine lange Bezeichnung und das liegt auch daran, dass der Naturpark eine sehr, sehr große Fläche umfasst. Also viele verbinden den Naturpark manchmal nur mit unserem Verwaltungssitz, das liegt in Leutenberg, aber wir sind viel, viel größer. Also die Fläche des Naturparks erstreckt sich auf über 800 Quadratkilometer und reicht von Saalfeld etwa bis Bad Lobenstein, Wurzbach und von Ploten bis Schleiz und hat vereint darin fünf wunderschöne, abwechslungsreiche Landschaften vom Thüringer Meer über das Grüne Band oder auch, wir nennen es Ursprung des blauen Goldes, also die Region von Saalfeld bis Leesten runter mit den typisch prägenden Schieferhäusern. Genau, also herrliche Regionen, Landschaften, die wir hier vereinen und verbunden mit einer gewissen Aufgabe oder einem gewissen Arbeitsgrundlage, die wir vorgegeben bekommen. Denn hier gilt es, Mensch und Natur zu vereinen. Unter die Aufgaben zählen Naturschutz und Landschaftspflege, Erholung und nachhaltiger Tourismus, Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Regionalentwicklung. Und da sind nicht nur wir jetzt als Verwaltung gefragt, wir sind so ein bisschen das bindende Glied, sondern eben alle, die im Naturpark leben und wirken. Und das Schöne ist an unserem Naturpark in diesem Jahr, dass wir 35-jähriges Jubiläum auch noch feiern. Und da sind verschiedene Aktionen auch in diesem Jahr mit verknüpft.
Unter anderem ist ein Fotowettbewerb jetzt geplant oder ist jetzt schon aktiv. Können Sie uns ein bisschen über den Fotowettbewerb Zukunft Naturpark erzählen?
Sehr gerne. Der Anlass ist das Jubiläum, also 35 Jahre Naturpark. Und den Titel haben wir so gewählt, Zukunft Naturpark, weil wir in diesem Jahr gemeinsam einfach in die Zukunft blicken wollen. Und gleichzeitig natürlich auf den jetzigen Stand. Was ist im Naturpark? Was ist da schön? Wie soll der Naturpark sich zukünftig entwickeln? Und Ziel des Wettbewerbs ist es einfach, die Vielfalt und Schönheit des Lebens im Naturpark fotografisch einzufangen. Und natürlich auch so im Jubiläumsjahr auch das Bewusstsein für die Ziele und Aufgaben eines Naturparks und damit auch aller hierin lebenden Menschen dafür zu stärken. Und der Fotowettbewerb läuft seit etwa Anfang des Jahres bis noch zum 1. November. Also bis zum 1. November können Fotos eingereicht werden. Und anschließend findet dann eine Abstimmung statt, an der sich auch jeder beteiligen kann, um das schönste Bild oder die schönsten Bilder des Fotowettbewerbs bestimmen zu können.
Welche Motive wurden gesucht?
Motive sind eigentlich vielfältig. Also jedem ist freigestellt, was er hier einreicht. Natürlich schauen wir, ob es veröffentlichungswürdig ist. Aber ansonsten, das kann einfach das Leben hier im Naturpark und die Vielfalt abbilden. Ob es nun Flora und Fauna tatsächlich abbildet, was die meisten bisher eingereichten Fotos betrifft. Das kann aber auch das bunte Leben, also irgendwie eine Festlichkeit, Menschen im Naturpark und ihr Leben zeigen. Oder ganz witzige Schnappschüsse, die im Naturpark gemacht wurden. Also da sind eigentlich die Einreichenden freigestellt, was sie uns zeigen möchten.
Können Fotos mit einem Handy aufgenommen werden oder sollte professionelle Ausrüstung verwendet werden?
Nein, das ist ganz niederschwellig gestaltet. Jeder kann Fotos mit seinem Handy aufnehmen, kann aber auch natürlich professionelle Aufnahmen einreichen. Die Einreichungen selbst, die werden dann über unsere Webseite abgegeben. Also das ist die ist nicht möglich über E-Mail-Adresse oder ähnliches, sondern es wird über ein Online-Portal hochgeladen, das auf unsere Webseite eingebettet ist. Und da einfach mal vorbeischauen auf unserer Webseite unter www.thüringer-schiefergebirge-obere-saale.de und da dann in Fotowettbewerb suchen.
Wer kann teilnehmen? Gibt es Altersbeschränkungen?
Es gibt keine Altersbeschränkungen, aber schauen Sie natürlich gerne in die Teilnahmebedingungen rein, die auf der Webseite angegeben sind.
Sibi, vielen lieben Dank. Das klingt sehr spannend. Wir freuen uns sehr über die Einladung, mitmachen zu dürfen.
Ja, gerne. Und wir sind gespannt auf die einzureichenden Fotos.
In Gespräch mit Helena Reingen-Eifler, Sachbearbeiter für das Naturpark Schiefergebirge Obere Saale, war ich Amanda Höhli für Radio SRB.
Das war die Thüringer Lokalrunde in ihrer aktuellen Ausgabe. Mein Name ist Jan Witte. Ich wünsche noch einen schönen Tag.